Zum Start in den Wonnemonat von mir ein großes Dankeschön an meinen Werbepartner Koro, der diesen Podcast dankenswerterweise unterstützt. Was für mich in diesem Mai und ehrlich gesagt natürlich auch in jedem anderen Monat ein absolutes Muss ist, das sind die Nussmousse von Koro. Und zwar in allen Varianten, Formen und Farben. Die sind nicht nur proteinreich und lecker, sondern die könnt ihr auch ganz vielseitig einsetzen. Hier meine persönlichen Geheimtipps. Cashew-Mousse auf Vollkornbrot mit ein bisschen Salz drauf. Cashew eignet sich übrigens auch besonders gut, um frische Erdbeeren drin einzutunken, die ja momentan, wie wir wissen, Saison haben. Auch total lecker die amerikanische Variante, also Toast, Erdnussmus und dann obendrauf eine rote Marmelade. Pistazienmus auf Banane, auch der Hammer und übrigens ein Mega-Snack vor dem Sport. Ihr könnt die vegane Nussmusse auch wunderbar zum Kochen verwenden. Jegliche Soßen oder auch Suppen werden dadurch nämlich schön sämig und cremig und super yummy. Und was ich auch richtig geil finde, ist das Spirulina-Pulver in Schlumpfblau. In den Joghurt gerührt mit knallroten Himbeeren, lecker und optisch auch noch extrem funky. Wie immer, ihr Lieben, gibt's für alle Get Happy Hörer 5% aufs komplette Sortiment. Wie immer findet ihr den Link in den Shownotes. Und nun wünsche ich euch ganz viel Freude mit der neuen Folge. Los geht's!
Get Happy. Bewusster leben, zufriedener sein. Von und mit Kati Kleff.
Und ich sage hallo, ihr Lieben. Schön, dass ihr auch an diesem Freitag im Mai wieder mit dabei seid. Wie immer hoffe ich, es geht euch gut. Ihr seid gesund. Ihr seid an einem schönen Ort und habt heute oder auch in den nächsten Tagen irgendwas Schönes vor, das euch im Prozess der Selbstfürsorge und des Selbstkennenlernens weiterhin nach vorne bringt. Bevor es losgeht, möchte ich gerne mal persönlich Dankeschön sagen. Wer mir auf meinem Instagram-Account folgt oder mein Newsletter abonniert hat, der hat mitbekommen, dass ich in den letzten Wochen zwei sehr einschneidende Abschiede zu verstoffwechseln hatte. Zum einen habe ich einen Freund verloren, der viel zu jung in einer Lawine tödlich verunglückt ist. Es hat mich hart getroffen und nur ein paar Wochen später ist meine Mutter im Alter von 80 Jahren verstorben nach einer langen Krankheit. Und wie ihr euch vorstellen könnt, war das natürlich auch und ist es auch immer noch ein tiefer Einschnitt und einer, der verarbeitet werden will. Und ich hatte zum Glück vielleicht aus einer inneren Intuition heraus praktisch den ganzen April die Folgen schon fertig, bevor das Leben hart zuschlug. Und deswegen hat man mir das vielleicht in den Podcast-Folgen nicht angehört. Ich war ganz froh, dass ich mir eine Pause gönnen konnte. Und ich möchte einfach Danke sagen, weil mich auf so vielen Kanälen unvorstellbar schöne Nachrichten erreicht haben von wildfremden Menschen per Mail oder auch über Instagram und natürlich auch, wer meine Nummer hat, über WhatsApp. Und es hat mich so getragen durch diese Zeit und ich finde, wir sollten da auch viel mehr drüber sprechen, weil mit so etwas alleine zu sein, macht es wirklich nicht leichter. Also wenn ein Satz stimmt, dann ist es geteiltes Leid, ist halbes Leid. Deswegen wirklich von ganzem Herzen ein großes Dankeschön an euch und euren Support und eure wohlwollenden, eure liebevollen und sehr mutmachenden Worte in den letzten 6 Wochen. Und das als kleine Ressource am Anfang passt wunderbar zum Thema in der heutigen Folge. Denn wir sprechen über radikale Freundlichkeit. Und das möchte ich mal vorweg betonen. Wir bleiben hier, wie immer in diesem Podcast, nicht so ein bisschen schön nice an der Oberfläche. Freundlichkeit hat eine enorme Tragweite. Sie ist wissenschaftlich relevant. Sie hat Auswirkungen auf unsere eigene psychische Gesundheit, auf unser Immunsystem, auf unsere Epigenetik und selbstverständlich auf die Welt und die Gesellschaft, in der wir leben. Vorbei sind nämlich hoffentlich irgendwann die Zeiten, in denen, ich zitiere, nett die kleine Schwester von Scheiße ist oder Mantras oder Glaubenssätze weitergegeben werden wie den Netten beißen die Hunde. Wenn diese Welt nämlich eines dringend braucht, dann ist es radikale Freundlichkeit. Und zwar egal, ob im Verkehr, im Supermarkt, im Job oder auch in der eigenen Beziehung zu uns selbst, aber natürlich auch zu anderen. Was nicht bedeutet, dass wir uns ab sofort bitte alles gefallen lassen sollten, aber jeder von uns kann lernen, lernen, höflich und respektvoll und würdevoll klare Grenzen zu ziehen, auch mal den anderen zu sehen, wenn das zugegeben auch sicher die Königsklasse ist. Nora Blum ist Psychologin, Gründerin der Therapieplattform Selfapy, Podcasterin. Auf dieser Plattform, die sie gegründet hat, haben mittlerweile mehr als 50.000 Menschen Unterstützung erfahren und seit ein paar Wochen ist sie mit ihrem Erstlingswerk Radikale Freundlichkeit auf der Spiegel-Bestsellerliste. Ich sage hallo, liebe Nora.
Hallo, schönen guten Morgen, schön da sein zu dürfen.
Ja, und gleich mit so einem schönen Thema. Mir ist vor unserer Aufzeichnung ein sehr bekanntes Instagram-Meme eingefallen, das bestimmt jeder von uns irgendwann schon mal geteilt oder mindestens gelesen hat. Everyone is fighting a battle you don't know about. Be kind, always. Also jeder von uns steckt in irgendeinem Kampf, von dem wir nichts wissen. Sei freundlich, immer. Und dieses Thema radikale Freundlichkeit, das nichts mit toxischer Positivität zu tun hat, das möchte ich sehr gerne mit dir rausarbeiten in der nächsten Stunde, ist etwas, das eine, wie ich schon sagte, enorme Tragweite hat für uns und für andere. Und ich weiß, du hast jetzt gerade in den letzten Wochen rund um dein erfolgreiches Buch diese Geschichte schon so oft erzählt, aber ich finde sie auch ein Verständnis zu erzeugen, was dich als deine Person angeht, einfach so wahnsinnig symbolträchtig und würde dich bitten, mit dieser Geschichte einfach nochmal zu beginnen, was nämlich deine Erfahrung als Unternehmerin anging, als du gepitcht hast, als du aufgetreten bist, als du ja dein Business aufgezogen hast, was ja auch echt richtig, richtig groß wurde, wie dir da gespiegelt wurde, was Freundlichkeit für ein Problem darstellt. Magst du es nochmal erzählen zum Start? Lange Frage.
Ja, super gerne. Ich bin zwar Psychologin, ich bin aber auch Unternehmerin, wie du schon gesagt hast. Ich habe vor 9 Jahren die Online-Therapie-Plattform Selfapy aufgebaut, um Menschen mit psychischen Belastungen zu helfen. Und die wurde relativ früh relativ erfolgreich. Also wir hatten nach einigen Jahren schon knapp 100 Mitarbeitende unter uns und ich war dadurch ja Geschäftsführerin, sehr jung noch. Ich habe mit 24 haben wir das Unternehmen gegründet. Und natürlich viel Verantwortung in dieser Start-up-Welt, in der Freundlichkeit jetzt nicht gerade großgeschrieben war nur. Und ich war damals auf der Suche nach Investorengeldern. Ich habe viel gepitcht, viel unser Unternehmen vorgestellt und um Gelder geworben. Und einmal wurde mir abgesagt, also wir haben kein Geld bekommen und ich habe gefragt, woran es denn lag und so ein bisschen nach Feedback gefragt und das ist mir noch sehr gut in Erinnerung, weil mir dann gesagt wurde, ja, Nora, wir glauben einfach nicht, dass du die notwendige Ellenbogenmentalität mitbringst, die es in der Unternehmenswelt braucht. Du warst so freundlich. Und das war für mich schon ein komischer Moment.
Weil ist total verrückt.
Ich sehe meine Freundlichkeit als ein Riesenerfolgsmerkmal von dem, warum wir überhaupt die Firma so weit gebracht haben. Und gleichzeitig ist Freundlichkeit, habe ich dadurch gemerkt, noch so out in der Gesellschaft und wird so oft mit Schwäche verwechselt und mit Naivität und fehlender Durchsetzungsfähigkeit. Und das ist ein Thema, wo ich gedacht habe, es kann ja irgendwie nicht sein, dass das so verpönt ist, dieses Thema, und wir doch gleichzeitig gerade in der heutigen Zeit als Gesellschaft nichts mehr brauchen als einen freundlicheren Umgang miteinander. Weil dieses Thema, ich finde, es ist in der Unternehmenswelt deutlich, wo mir oft gespiegelt wurde, so sei nicht so nett zu den Mitarbeitenden, lächle nicht so viel, sei nicht so freundlich. Und gleichzeitig sehe ich das aber auch in der Gesellschaft, in der Welt, in der wir gerade leben. Wenn man in die Politik guckt, sehen wir irgendwie jeden Tag, wie sich Politikerinnen und Politiker auf offener Bühne beschimpfen. Wir sehen, wenn man in Kommentarspalten von Social Media geht, wie sich die Leute wirklich respektlos übereinander auslassen. In der U-Bahn, im Verkehr, auf der Straße, wir gucken uns gar nicht mehr in die Augen. Und es ist krass, wie sehr Freundlichkeit out ist gerade. Und gleichzeitig haben wir irgendwie als Gesellschaft die höchsten Raten an Einsamkeit, an Depressionen. Und ich glaube, wir sind so ein bisschen auf dem falschen Weg. Wir haben vergessen, wie wichtig eigentlich ein freundlicher Umgang mit anderen und uns selbst für unsere psychische Gesundheit ist. Und das wollte ich in diesem Buch erklären und die Leute daran erinnern, wie gut es für uns selbst ist.
Da hast du gerade schon mal einen sehr wichtigen Punkt angesprochen, den wir wahrscheinlich sehr viel mehr beleuchten müssten und dürften, nämlich wie gesellschaftsfähig es mittlerweile geworden ist, mit dieser sprachlichen Verrohung konfrontiert zu sein. Also wie völlig selbstverständlich in Presse, in Medien, aber auch in der Politik, egal, wir schauen mal nach Amerika und schimpfen auf Donald Trump. Ich finde, wir sollten in Berlin anfangen, aber das ist nur meine persönliche Meinung. Das ist so gesellschaftsfähig geworden, ne?
Es ist komplett gesellschaftsfähig geworden. Und natürlich, wenn ich da in der Presse, wenn ich den Politikerinnen und Politikern, zu denen ich vermeintlich sogar aufschauen sollte ja eigentlich, sehe, wie respektlos die miteinander umgehen, wie die taktieren, komplett ihre Werte über Bord werfen teilweise. Was sagt mir das als Einzelperson in dieser Gesellschaft, dass es normal ist, so miteinander umzugehen? Und es gibt natürlich irgendwie auch on top noch einige Effekte, die irgendwie in unserer Gesellschaft gerade vor sich gehen. Ich glaube, Digitalisierung ist ein Riesenthema, weil wir einfach die Aufmerksamkeit füreinander verlieren. Also unsere Aufmerksamkeitsspanne ist so reduziert durch diese ganzen Insta-Reels, TikToks etc. Wir schaffen es ja gar nicht mehr, uns auf ein komplettes Gespräch zu konzentrieren, weil wir so schnell abgelenkt werden. Ich habe vor ein paar Tagen einen Film aus den 90ern gesehen und da war der Vorspann so 7 Minuten und es passierte einfach wirklich gar nichts. Und ich habe in mir den Drang gemerkt, nach meinem Handy zu greifen und gemerkt, ich halte das nicht aus, hier jetzt 7 Minuten zu sitzen und diesen Vorspann anzugucken, in dem nichts passiert. Und ich habe gedacht, ach du Scheiße. Ja. Das sagt so viel über den Stand unserer Gesellschaft aus, dass wir uns diese Pausen abtrainiert haben, weil diese Pausen sind auch wichtig, um auszuhalten, wenn jemand mal nicht spricht oder sich auf jemanden zu beziehen oder jemandem zuzuhören, geduldig, der vielleicht ein bisschen langsamer spricht, ohne ihn direkt zu unterbrechen. Und ich glaube, dass die Digitalisierung schon etwas in dem Sinne mit uns macht. Einmal mit dieser Aufmerksamkeitsspanne und das andere eben auch dieses, dass wir, wenn wir in der U-Bahn sitzen, also ich meine, 9 von 10 Leuten hängen am Handy, ne? Wir gucken uns ja überhaupt nicht mehr an. Ich weiß teilweise gar nicht, wer mit mir da im Bus gesessen hat. Ich sage manchmal, meine Mutter könnte mit mir im Bus gesessen haben. Ich würde gar nicht mitbekommen haben, wenn ich so vertieft bin in mein Smartphone teilweise. Und das macht was mit dem Umgang miteinander, wenn wir uns gar nicht mehr so richtig wahrnehmen und uns nicht mehr helfen können, weil wir gar nicht mehr merken, wenn jemand unsere Hilfe braucht.
Ich habe da für mich irgendwann mal den Satz gefunden, wir sind soziale Wesen in einer antisozialen Welt.
Ja, schön. Ja, und ich finde, es ist schön, weil es zeigt so dieses, wir haben uns eine Welt gebaut, die gar nicht nach unserer Natur geht. Unsere Natur ist, dass wir soziale Wesen sind. Wir sind evolutionär darauf geprägt, im Miteinander zu sein, soziale Verbindungen zu haben, eben nicht nur zu unseren 2 Freundinnen oder so oder Familienmitgliedern, sondern auch zu Menschen um uns herum, also auch zu diesen oberflächlichen Bekanntschaften, zu Menschen auf der Straße, so also unser Tribe. Und wir haben uns eine Welt gebaut, in der wir das abschaffen, weil alles nur noch online geht, weil wir alles nur noch online bestellen, weil wir jetzt Strukturen wie Kirche, Vereinsstrukturen etc. abschaffen und alles nur noch online funktioniert. Wir haben eine höhere Beziehung zu unseren Smartphones und unseren Laptops, sitzen da 9 Stunden am Tag und gucken auf diese Screens, statt Menschen wirklich unterwegs zu sein und echte Bindungen aufzubauen, die nicht die ganze Zeit unterbrochen werden, dadurch, dass wir auf irgendeinen Screen schauen. Und es ist, wie du sagst, wir sind eigentlich diese sozialen Wesen und gleichzeitig sind wir in dieser Welt, die daran gar nicht mehr so richtig ausgelegt ist gerade. Wir haben uns das irgendwie anders gebaut und ich glaube, ich ertappe mich selbst auch immer wieder, wo ich denke, oh Gott, ich bin da auch keine Mutter Teresa Freundlichkeit, nur ich hänge auch viel zu viel am Handy. Und gleichzeitig merke ich danach, was mache ich hier eigentlich? Und ich glaube, es spiegelt sich einfach wieder in Werten der Gesellschaft von Jugendlichen, wo 20% irgendwie sagen, sie fühlen sich sehr einsam, während sie doch eigentlich so sozial vernetzt mit anderen sein könnten wie nie zuvor. Aber es ist eben nicht das Gleiche.
Kurzer Querverweis an dieser Stelle, empfehle ich nochmal die Folge mit Dr. Jan Dreher rund um das Thema Dopamin. Das spielt dabei nämlich eine ganz, ganz große Rolle bei unserem Verhalten, das wir uns antrainiert haben. Aber wir wollen ja versuchen, uns das irgendwie wieder abzutrainieren. Und bevor wir mal so darüber, die Linse der Inspiration ganz, ganz weit machen, wo Freundlichkeit im Alltag nämlich überall beginnen kann, wollen wir zu Beginn mal den sehr wichtigen Unterschied rausarbeiten zwischen toxischer Positivität und radikaler Freundlichkeit. Das finde ich nämlich tatsächlich enorm wichtig. Wo ist denn da für dich der Unterschied?
gibt es einen Riesenunterschied. Also ich glaube, es ist auch ganz wichtig, das abzugrenzen. Vielen Dank, weil oft denkt man, wenn ich sage, ich spreche über Freundlichkeit oder über radikale Freundlichkeit, dass ich meine, man geht so mit so einem Dauergrinsen durch die Welt und ist immer nur happy-clappy drauf und spart kritische Gespräche auf, weil alles ist gut. Und das hat wirklich gar nichts mit Freundlichkeit zu tun. Freundlichkeit zeigt sich zu ein in einer kognitiven Komponente, wo es eher darum geht, alle Menschen gleich anzusehen und die Haltung zu wahren, dass jeder Mensch eine faire Chance verdient hat, jeder Mensch einen respektvollen Umgang verdient hat. Dann gibt es die emotionale Komponente von Freundlichkeit, also wirklich dieses emotionale Verbinden mit meinem Gegenüber und mir selbst und mitzuschwingen, was der andere gerade fühlt. Und dann gibt es wirklich diese Handlungskomponente, wo man sagt, man macht auch wirklich aktiv etwas, kleine freundliche Gesten, man hält jemandem die Tür auf, man macht mal jemandem irgendwie eine kleine Freude, wenn man einen Kaffee mitbringt. Und toxische Positivität schließt zum einen auch diese empathische Verbindung mit mir und anderen aus, also diese emotionale Verbindung, weil ich dann natürlich immer über meine eigenen Gefühle gehe oder auch über die der anderen. Freundlichkeit dagegen ist sehr viel ernsthaftiger, würde ich sagen. Also es geht auch wirklich darum, mit sich selbst in Verbindung zu sein. Und wir müssen dann nicht immer lächeln und nicht immer lachen. Es geht darum aber, dass wir vielleicht unsere schlechte Laune nicht sofort an anderen auslassen. Aber dass wir natürlich auch die Tiefen im Leben fühlen sollen und authentisch fühlen dürfen. Und das ist ja wiederum auch Freundlichkeit mit uns selbst, wenn wir diese schwierigen Phasen auch ehren und spüren.
Es gibt viel Wissenschaft über die Dankbarkeit, aber du hast in deinem Buch auch viel Wissenschaft über die Freundlichkeit zusammengetragen. Was sagt denn die Wissenschaft über Freundlichkeit?
Es ist verrückt, wie viel Wissenschaft es über Freundlichkeit gibt. Das war mir selbst gar nicht so bewusst, als ich angefangen habe, das Buch zu schreiben. Was ist totales Sachbuch. Ich finde, gerade bei Themen wie Freundlichkeit, was so soft erstmal daherkommt, ist es ganz wichtig, dass man wirklich, oder war es mir wichtig, dass ich wirklich ganz viel auf klinische Studien gehe und ganz klar sage, hier, das sagt die Wissenschaft dazu. Und die Wissenschaft ist sich relativ eindeutig oder sehr eindeutig, wenn es darum geht, wie gut ein freundlicher Umgang mit anderen und uns selbst für unsere eigene Lebenszufriedenheit ist. Also wenn ich zu jemand anderem freundlich bin, dann löst das in mir sofort Glückshormone aus, weil wir eben diese sozialen Wesen sind, weil es eben von der Natur positiv beeinflusst wird, wenn wir freundlich zu wem anders sind, weil die Natur will, dass wir das öfter machen. Und deswegen wird bei uns sofort dieses gute Gefühl ausgeschüttet, wenn wir zu jemand anderen freundlich sind. Ich glaube, so ein bisschen kennen wir das auch alle, wenn wir zum Beispiel irgendwie einer Freundin ein tolles Geschenk mitbringen können oder irgendwie jemand anderem eine Freude machen. Das macht uns selbst ja auch glücklich. Und gleichzeitig ist diese Freundlichkeit hochgradig ansteckend. Das heißt, wenn wir zu anderen freundlich sind, dann kommt die Freundlichkeit auch zu uns zurück mit höherer Wahrscheinlichkeit. Ich sage immer, ich glaube, ich bin der Mensch in Berlin, der am meisten angelächelt wird hier in dieser Stadt. Einfach nur, weil ich die Leute anlächle. So einfach kann es sein. Und es ist einfach so, dass die Wissenschaft ganz klar zeigt, wie es in den Wald schallt, so schallt es auch heraus. Und wenn wir Freundlichkeit in die Welt geben, dann ist das sehr gut für unsere psychische Gesundheit, aber auch für unsere körperliche Gesundheit durch diese ganzen Glückshormone, die ausgeschüttet werden, durch das Stresserleben, was gesenkt wird und durch die Freundlichkeit, die wir zurückerfahren. Also es ist wirklich lohnenswert. Ich sage immer, ich bin aus rein egoistischen Gründen freundlich. Man muss gar nicht da jetzt groß an die Tugend oder die Nächstenliebe denken. Es ist einfach für uns selbst das Beste, für unsere eigene Lebenszufriedenheit.
Das heißt ja auch so schön, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Vielleicht sollten wir diese Worte nochmal verinnerlichen.
Ja, das wäre schön. Ja, es ist viel in der Tat, es ist komisch. Es ist viel auch, mir wird ganz viel, werden mir Bibelzitate geschickt oder auch Zitate aus der buddhistischen Lehre. Und ich erkenne auch ganz viel moderne Spiritualität in dem sehr wissenschaftlichen Thema Freundlichkeit, weil ich das Gefühl habe, in vielen dieser Lehren ist dann doch ein Kern, der ähnlich ist. Nämlich es geht darum, gute Beziehungen mit anderen Menschen zu haben, in anderen Menschen nicht das Schlechteste zu sehen, sondern wohlwollend mit ihnen umzugehen und dass eben dieses Gefühl dann auch zurückkommt und dich positiv beeinflusst.
Mhm. Du wendest selbst im Alltag eine kleine Übung an, die ich so noch nie formuliert gehört habe. Ich mache das auch, aber ich habe das noch nie jemanden aussprechen hören. Deswegen fand ich das total schön. Ich habe mich da sehr drin wiedergefunden. Nämlich sich in Situationen, die vielleicht herausfordernd sind, wo unser Fight-Flight eher anspringt, unser Fight vor allem, sich mit der eigenen Empathie zu verbinden und den Menschen gegenüber mal durch eine andere Linse, aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Erzähl mal, wie machst du das? Gib uns mal ein Beispiel.
Ja, also es gibt ja ganz viele Momente, wo es eben nicht so leicht ist, freundlich zu bleiben. Und die habe ich auch. Also mir fällt es auch nicht immer leicht. Es ist super einfach, zu freundlichen Menschen freundlich zu sein. Aber wenn man dann selbst irgendwie gestresst ist oder noch viel schlimmer, wenn man aus dem Nichts angepöbelt wird und jemand einfach so aus dem Nichts einem unfreundlich ist, dann ist das natürlich schwierig, freundlich zu bleiben. Ich fahre sehr viel mit öffentlichen Verkehrsmitteln und auch mit der Deutschen Bahn, begegnen wir immer wieder. So, und da ist ja so ein bisschen, wie du gesagt hast, unser Grundimpuls erstmal dieses Zurückkämpfen und direkt zurückpöbeln. Und dann schaukelt sich ja die Situation ganz oft aus. Ich hatte das neulich gerade in der Bahn, wo jemand irgendwie gesagt hat, ich sitze auf dem Platz. Und ich war so, hä, auf gar keinen Fall. Und man hat so direkt diesen Impuls zu sagen, gucken Sie doch nochmal auf Ihr Ticket, wenn Sie hier so unfreundlich mich hier anpöbeln von der Seite, obwohl ich hier nur so sitze. Ich glaube, das kennen wir alle.
Klar.
Und sofort ja irgendwie alles schellt nach oben, Blut im Kopf und roter Kopf. Aber ganz oft verbessert das die Situation natürlich nicht. Ganz oft schaukelt sich die Unfreundlichkeit und die Aggression nur hoch und beide gehen danach total angespannt und gestresst aus der Situation heraus. Und was ich mir antrainiert habe, was wirklich einen Rieseneffekt hat, ist, dass ich einmal Schritt 1 durchatme. Ist ja so einfachster Trick, aber hilft wirklich. Also, dass man aus diesem Kampf- oder Fluchtmodus rauskommt. Und danach, also ich habe da verschiedene Visualisierungsübungen, danach frage ich mich letztendlich, was muss in meinem Gegenüber gerade vorgehen, dass der so austickt gerade oder dass der so unfreundlich zu mir ist? Und die Realität ist ja, dass ganz oft, wenn wir unfreundlich sind zu anderen, entweder selbst gerade einen total schlechten Tag hatten. Ich glaube, das kennen wir doch auch eigentlich alle. Also ich werde auch viel unfreundlicher, wenn ich irgendwie total schlecht, mies drauf bin, wenn ich selbst schon so viel Doofes erlebt habe am Tag, wenn ich super gestresst bin. Und das ist bei anderen ja auch nicht anders. Also man kann sich damit verbinden, dass die Person jetzt vor einigen Tagen, wenn man schon um 10 Uhr morgens mich so dumm anpöbeln muss, boah, dann hatte man wahrscheinlich entweder einen richtig schlechten Tag heute schon oder auch einfach ein richtig schwieriges Leben.
Mhm.
Und das ist so dieses Sprichwort, hurt people, ne? Verletzte Menschen, verletzen Menschen. Und ich glaube, mir hilft das oft, also so ein bisschen diesen wohlwollenden, empathischen Blick auf mein Gegenüber zu nehmen. Und das entschuldigt das Verhalten dann natürlich nicht in diesen Situationen. Es ist immer noch ein doofes Verhalten und gleichzeitig nimmt es für mich so ein bisschen so die Wut raus, wenn ich mich frage, boah, krass, was muss der erlebt haben, dass der so unfreundlich zu mir schon am Morgen ist. Eine kleine Visualisierungsübung, die ich manchmal mache, aber dann meistens, wenn ich schon mich so danach noch ärgere über Personen, ist, dass ich mir die Person vorstelle, wie sie als kleines Kind unterm Weihnachtsbaum gerade ein Geschenk aufmacht und sich einfach so richtig naiv und jung und freudig freut über dieses Geschenk und einfach noch so ganz roh in dieser kindlichen Freude ist. Und wir waren alle mal dieses Kind. So, niemand ist böse geboren. Und dann stelle ich mir vor, wie so dieses Leben verlaufen sein muss, dass man dann plötzlich zu dieser Person wird, die morgens im Zug einfach so fremde Leute anpöbelt. Und dann kommt man unweigerlich sofort in den Moment, dass man irgendwie Mitgefühl mit der Person hat. Und das hilft mir oft, einfach ein bisschen runterzufahren, es nicht so persönlich zu nehmen, weil ganz
ja, was hat nichts einfach, mit uns zu tun,
mit uns,
ne?
Selbst zu tun. Mhm. Nie, nie. Auch wenn ich zu jemandem pumpig bin, ist es meistens eher eine Reflexion davon, wie es mir gerade geht und überhaupt nicht, was der andere gemacht hat. Und wenn man sich damit so ein bisschen verbindet, es nicht so persönlich nimmt, auch den Schmerz in dem Verhalten des anderen sieht oder die Unfähigkeit, es freundlicher zu kommunizieren, sage ich mal, es wurde auch den wenigsten beigebracht, wie man irgendwie sowas freundlich kommuniziert, dann gelingt es mir besser, selbstfreundlich zu reagieren. Was nicht bedeutet, dass ich mir alles gefallen lasse. Ich sage dann schon, könnten Sie bitte anders mit mir sprechen. Ich bin mir gar nicht bewusst gewesen, dass ich auf Ihrem Platz sitze. So. Aber ich muss nicht so hochfahren. Ich muss nicht so mit Aggression reagieren. Und dadurch entspannt sich die Situation ganz oft auch.
Es hat mich wahnsinnig berührt jetzt gerade, was du gesagt hast. Und ich möchte da auch nochmal ein Ausrufezeichen hintersetzen. Es geht nicht um Entschuldigungen, sondern um Erklärungen.
Ja.
Und trotzdem bleibt ein toxisches Verhalten ein toxisches Verhalten. Das war mir in meiner Narzissmus-Serie auch super wichtig, dass ich nicht narzisstisches Verhalten entschuldige, sondern ich möchte einfach, dass wir die Dynamiken verstehen. Und was mir sehr geholfen hat in diesen Alltagssituationen, die du gerade geschildert hast und die Deutsche Bahn oder U-Bahn oder so, oder der Verkehr, das ist ja so das Epizentrum von Fight Flight, ist zu begreifen, es ist auch von mir und auch vom anderen kein schlechtes Benehmen, sondern da reagiert ein autonomes Nervensystem, was sich wirklich bedroht fühlt.
Schön.
Und das hat mir, das hat ganz viel verändert. Also diese körperliche Ebene zu begreifen, dass es wirklich autonome Prozesse sind und dass wir aber dann in unserer Selbstwirksamkeit lernen können, wenn der andere schon im Fight ist, dass wir nicht auch die Pumpgun rausholen und uns gegenseitig, weil das ist ja ein bisschen der Zustand, in dem, finde ich, vor allem die großen Städte gerade sind in Deutschland.
Ja, schön. Ja, das hast du schön gesagt, dass man sozusagen da so diese Distanz reinbringt, indem man sich vorstellt, dass eigentlich da gerade nur ein autonomes Nervensystem von jemandem reinreagiert. Finde ich sehr schön. Ich habe mal das Zitat gehört von Benno Fürmann, glaube ich, dem Schauspieler, der hat gesagt, wenn jeder sehen könnte, was der andere gerade fühlt, dann gäbe es keinen Streit. Und ich finde, da liegt auch sehr viel Wahrheit drin. Also wenn ich wüsste, was ich gerade in diesem Gegenüber, warum auch immer, ausgelöst habe, indem ich ihm vielleicht das Gefühl gegeben habe, ich übergehe ihn, indem ich auf seinem Platz sitze und irgendwie ganz viele alte Emotionen oder ich weiß es nicht, hochgeholt habe. Wenn ich das alles sehen könnte, dann würde ich mich überhaupt nicht so angegriffen fühlen, sondern eher das autonome Nervensystem sehen, was da einfach nur reagiert und vielleicht sogar ein bisschen Mitgefühl aufbringen können.
Ja, weil in dem Moment, wie du ja sagst, dass du atmest, hilft immer, stimmt. Da beruhigst du ja dann dein autonomes Nervensystem, damit es nicht sofort in Resonanz damit geht.
Genau.
Und dann ist radikale Freundlichkeit auch plötzlich etwas durchaus Machbares.
Komplett. Und es schafft mir Unabhängigkeit, würde ich sagen. Weil früher war es so, dass ich mich teilweise über Unfreundlichkeit noch wirklich Stunden danach geärgert habe. Ich weiß noch, dass ich für so
das Ego.
Ja, das kann doch wohl nicht sein. Ich weiß noch, als wir noch so einen schönen Urlaub mit Freunden an der Ostsee hatten und da hat so eine Fahrradfahrerin mich so doof angepöbelt, dass ich irgendwie auf dem Fahrradweg kurz gestanden habe. Und ich habe mich noch 2 Stunden später, als wir essen waren, habe ich mich immer noch über die aufgeregt, habe mir damit selbst so doll die Laune verhagelt. Und mittlerweile, dadurch, dass ich diesen bisschen empathischeren Blick auch auf unfreundliches Verhalten nehme, tangiert mich das nicht mehr so sehr. Ich bin dadurch viel unabhängiger und dadurch schaffe ich mir selbst Freiheit im Leben, weil ich kann nichts ändern daran, dass Menschen auch mal unfreundlich sind zu mir und ihre Unfreundlichkeit von mir ist auch mal an mir auslassen. Ich glaube, da kommen wir alle nicht von weg in dieser Welt. Und wenn wir irgendwie in öffentlichen Verkehrsmitteln durch die Welt gehen oder auf der Straße oder im Verkehr. Aber ich kann halt entscheiden, wie ich mich davon ärgern lasse. Und mit Empathie und Wohlwollen geht das sehr viel besser.
Mhm. Ich hatte neulich eine Situation, ich glaube, ich habe dir schon mal erzählt, ich mache sie ganz kurz, wo ich in München in der Stadt einen Parkplatz gesucht habe und ich sah im Rückspiegel schon die ganze Zeit eine Radfahrerin, die mir an der Stoßstange klebte und dann habe ich einen Parkplatz gesehen und 50 Meter vor mir, habe den Blinker gesetzt, bin extra langsam, ich habe einfach nur eingeparkt und sie überholt mich links und sie schreit in mein Auto, als hätte ich ihre Kinder beleidigt oder bedroht. Und es war so unverhältnismäßig. Und natürlich spüre ich dann, dass in meinem Körper sich sofort etwas aufbäumen will, um irgendwas ihr hinterher zu werfen. Aber das ist ja die Arbeit und die Übung, dass wir das lernen, eben dann durchzuatmen, wie du so schön gesagt hast, und uns selber wieder einzufangen und vielleicht dann im nächsten Schritt zu sagen, Mann, ich glaube, du hattest echt einen richtig beschissenen Tag oder vielleicht waren die letzten Monate auch nicht wirklich leicht.
Ja, oder vielleicht ist die, als Fahrradfahrerin kann ich das sagen, vielleicht ist die einfach schon so, ihre Schwelle für Empathie für Autofahrer ist schon so sehr angeknackst, weil manchmal die Autofahrer dann ja wirklich, wenn sie dann Parkplätze suchen, einfach so rüberziehen und man als Fahrradfahrer da immer schon ganz schön Probleme hat und vielleicht hast du da diesen ganzen Ärger abbekommen, der sich schon so aufgebauscht hat in den letzten Monaten
möglich.
Von dir. Ne? Ja, aber es ist, glaube ich, dadurch, wenn man da kurz reingeht, ist es besser, als wenn man zurückschreit.
Das glaube ich auch. Freundlichkeit hat auf unseren Körper anti-entzündliche Wirkung. Und wenn wir es durch die Brille des Stresses betrachten, dann wird es ja relativ klar, warum das so ist. Aber mein deinen Worten. Anti-entzündlich ist ja der Knaller.
Ja, es ist wirklich. Also das musste ich sagen, da war ich selbst überrascht über diese ganzen Studienlage, weil ich wusste, dass Freundlichkeit gut für unsere psychische Gesundheit ist, aber mir war nicht so bewusst, wie gut es für unsere körperliche Gesundheit ist, auch so in diesen ganzen Trends von Longevity. Begegnet mir die Freundlichkeit sehr, sehr wenig, aber ich probiere das jetzt zu ändern, weil Freundlichkeit wirklich lebensverlängernd ist, weil es so einen positiven Effekt auf unsere körperliche Gesundheit hat. Es ist so, wenn wir zu anderen Menschen freundlich sind, haben Forschende gesehen oder die haben nach 3 Wochen wurden Teilnehmende angewiesen, immer wieder freundliche Gesten für andere zu machen. Und nach 3 Wochen wurde ihnen das Blut abgenommen. Und was sie sehen konnten, war, dass bestimmte Gene ihre Genaktivität verändert hat, nach nur wenigen Wochen im Vergleich zu Teilnehmenden, die eben nicht aufgefordert wurden, diese Freundlichkeit nachzugehen. Und diese Genaktivität wirkte sich positiv auf die körperliche Gesundheit aus, indem Gene, die für die Entzündbarkeit des Körpers verantwortlich sind, reduziert waren. Also unsere Entzündbarkeit des Körpers wurde reduziert und eine hohe Entzündbarkeit ist ja im chronischen Zustand mit wirklich vielen problematischen körperlichen Beschwerden in Verbindung gebracht worden, also mit Herz-Kreislauf-Beschwerden etc. Und bei Freundlichkeit ist es eben so, dass diese Genmarker reduziert werden, also in ihrer Aktivität, und wir dadurch unser Immunsystem stärken. Super spannend ist, dass dieser Effekt mehr oder weniger das umgekehrte Muster aufzeigt, wie von Menschen, die sich einsam fühlen. Also Menschen, die sich einsam fühlen, die haben eine hohe Entzündbarkeit im Körper, was eben mit diesen ganzen körperlichen Langzeiteffekten auch erklärt, weil Einsamkeit ja wirklich gesundheitsschädigend so schädigend sein soll, wie 15 Zigaretten am Tag zu rauchen. Und das ist eben unter anderem wegen dieser Aktivität, dieser Gene, die diesen Panikzustand im Körper auslösen, der eben sagt, wir sind in Gefahr, wir schrauben die Entzündbarkeit des Körpers hoch, um auf externe Gefahren besser reagieren zu können. Und bei Freundlichkeit zeigt sich eben genau das gegenteilige Pattern. Also unser Körper, dem wird signalisiert, wir sind in Sicherheit, wir sind sozial eingebunden, du kannst dich entspannen. Und dadurch entspannt sich auch unser ganzer Körper, die Stressreaktion sinkt, die Entzündbarkeit geht runter. Und das hat einfach sehr gute Effekte für unsere körperliche Gesundheit und unsere Langlebigkeit.
Gehört dieses Wissen nicht eigentlich schon in die Grundschule?
Ja. Ich verstehe es wirklich nicht, warum das nicht klarer ist, weil Freundlichkeit wird ja immer wie so eine Tugend angepriesen. Und das ist auch gut, es ist auch wichtig, für die Gesellschaft freundlich zu sein. Aber wir sind ja auch ein bisschen in einer Ego-Gesellschaft und deswegen finde ich, sollte es auch auf jeden Fall erklärt werden, wie gut es für deine eigene körperliche Gesundheit und psychische Gesundheit ist, wenn du freundlich zu anderen bist. Und dass das eigentlich das Beste ist, was du für dich selbst tun kannst.
Das, was du gerade beschrieben hast, gerade Freundlichkeit versus Einsamkeit, also die Einsamkeit wird mit ganz, ganz vielen Erkrankungen mittlerweile in Zusammenhang gestellt. Welche Rolle spielt denn die Verbundenheit in Bezug auf die Freundlichkeit?
Eine ganz große. Also gerade wenn wir freundlich zu anderen sind, erreichen wir eben dieses Ziel von, wir fühlen uns sozial eingebunden, was ja das Gegenteil so ist von dieser Einsamkeit. Und deswegen gibt es eben auch diese positiven Effekte, weil wir natürlich soziale Wesen sind und wir brauchen Beziehungen. Es gibt ja auch diese große Harvard-Glücksstudie, hast du bestimmt auch schon mal drüber gesprochen, die zeigt, dass das Wichtigste für unsere psychische Gesundheit von allen Faktoren, Geld, alles Mögliche, Job, das Wichtigste sind für unsere Lebenszufriedenheit die Beziehungen, die wir zu anderen Menschen führen. Und da geht es eben nicht nur um diese engsten Beziehungen, sondern auch wirklich um oberflächliche auch. Also die Power of Weak Ties wird es genannt, die Kraft von oberflächlichen Begegnungen. Und wenn wir eben diese Menschen, die wir oberflächlich wahrnehmen, auf der Straße, an der Supermarktkasse, beim Bäcker, freundlich begegnen, dann schafft das eben diese Beziehung auf menschlicher Ebene, die eben sehr gut sind für unsere psychische Gesundheit. Und das schafft eben Freundlichkeit. Genau das schafft Freundlichkeit, dieses Gefühl von sozialer Eingebundenheit. Und deswegen hat es eben auch wirklich ganz tolle Effekte auf psychische Gesundheit. Es hilft auch super gut für Menschen mit einer Angststörung zum Beispiel, dieses Gefühl von sozialer Eingebundenheit wieder zu fühlen.
Was ich total faszinierend finde, und ich weiß, da hast du dich auch schon mit beschäftigt, also in dem Buch gibt es 13 Wege zu mehr Freundlichkeit. Ich kann das Buch wirklich sehr, sehr empfehlen. Ist der bloße Augenkontakt zu fremden Menschen. Und doch ist meine Wahrnehmung, wir halten das fast nicht aus. Also es gibt Menschen, die wirklich zu schwer, also sehr verstört sind, wenn man ihnen in die Augen schaut. Und bei Kassierern zum Beispiel, im Supermarkt stelle ich immer wieder fest, diese Tatsache, dass sie sich wahrgenommen fühlen, nicht nur als Hand, die irgendeinen Barcode übers Band zieht, sondern tatsächlich an dieser Hand ist noch ein Mensch dran und dieser Mensch hat ein Leben und wahrscheinlich eine Familie und eine Biografie und er hat Augen und ein Herz und er hat Füße und er ist wie ich. Dieser kurze Augenkontakt macht so einen Riesenunterschied. Wie ist da deine Wahrnehmung?
Zu 100%. Und das ist auch etwas, ich habe im Rahmen des Buches auch Interviews geführt mit Kassiererinnen an der Supermarktkasse und habe sie gefragt, wie das für sie ist, wie sie das wahrnehmen, den Kontakt. Und sie sagen, dass eben sehr viele ihnen nicht in die Augen gucken, wenn sie bezahlen. Viele hängen immer noch am Handy. Viele nehmen die Ohrstöpsel von der Musik nicht aus ihren Ohren und sind insofern einfach gar nicht präsent und sagen, das macht was mit einem. Wenn du so komplett ignoriert wirst für ein Smartphone oder für einfach ignoriert, als wärst du Luft. Und natürlich macht das was mit einem. Ich hatte das neulich in der Tat mal auch beim Arzt. Da stand ich an der Rezeption und die beiden Personen, die an der Rezeption waren, die haben einfach noch ultra lange eingetippt, etwas in den Computer und ich stand so die ganze Zeit davor und wurde ignoriert für so ein technisches Gerät. Und das hat auch irgendwas in mir ausgelöst, irgendein ungutes Gefühl. Und vielleicht kennen wir das auch alle von zu Hause, so dieses Fubbing heißt das ja, also ignoriert werden aufgrund von einem Smartphone, wenn irgendwie der Partner oder eine Freundin so gar nicht mehr zuhört, wenn man auf so ein Smartphone schaut. Das macht was mit einem. Mhm. Das hat sofort einen negativen Effekt auf deine Zufriedenheit. In dem Moment gibt es auch ganz viele tolle Studien dazu. Und ich glaube, das tun wir natürlich anderen Personen jeden Tag ein bisschen an, indem wir der Kassiererin am Supermarkt nicht mal guten Morgen wünschen und sie nicht wahrnehmen, ihr nicht in die Augen gucken, indem wir auch in der U-Bahn irgendwie uns komplett ignorieren gegenseitig und einfach gar nicht mehr als Menschen wahrnehmen. Und ich habe mir da schon so kleine Regeln gesetzt, also zum Beispiel, dass ich, wenn ich was bezahle, wirklich immer guten Tag wünsche, immer in die Augen gucke, nicht am Handy bin währenddessen, was übrigens, da muss man immer aufpassen, bei Apple Pay finde ich, weil dann ich zahle immer viel mit dem Handy, dann hat man sofort wieder das Handy vor der Nase, da muss man wirklich aufpassen, oh, da ist ja eine WhatsApp drin, da gucke ich mal kurz, nee, da bin ich mich zu kontrollieren und auch im Bus und in der U-Bahn habe ich mir so die Regel gesetzt, dass ich die ersten 45 Sekunden, wenn ich einsteige, was jetzt wirklich nicht viel ist, einmal kurz mich hinsetze und meine Umgebung um mich herum wahrnehme.
Mach ich
auch. Allen Leuten, die zumindest gerade nicht total in ihren Smartphone versunken sind, einmal kurz angucke. Und wenn ich im Vierer sitze oder sowas, auch in der Bahn oder im Bus, dann sage ich auch manchmal, wenn ich mich hinsetze, guten Tag. Und das ist also, da gucken die Leute hoch und sind so, oh, guten Tag, aber freuen sich. Und das ist dann manchmal schön. Und dann sagen sie, schönen Tag noch, wenn sie aussteigen. Und dann hat man eine kleine Verbundenheit geschaffen, die so simpel ist und direkt einen kleinen positiven Einfluss haben kann.
Du hast bei einem Kollegen im Podcast, ich weiß ehrlich gesagt jetzt gerade nicht mehr, ob die auch im Buch ist, aber so eine süße Geschichte erzählt mit der Frau im Zug, die Kekse auf den Tisch gelegt hat.
Ja. Also ich fahre wirklich sehr viel Bahn. Ich habe wirklich sehr, sehr viele schöne Anekdoten aus der deutschen Bahn.
Zweites Buch, guck mal, da hast du schon ein Thema.
Ja, das war toll, weil wir waren so eine Dreiviertelstunde oder eine Stunde irgendwie Verspätung, deutsche Bahn halt. Und alle waren genervt und alle waren so ein bisschen so grummelig an ihrem Laptop und arbeiteten weiter. Und dann kam eine Dame, die mit mir im Vierer saß, ging los und kam dann zurück und legte einfach Kekse auf den Tisch und sagte so für die Nerven so ungefähr. Und dann das war irgendwie so eine schöne, nette kleine Geste. Das war so simpel. Und dann waren wir eigentlich nicht mehr vier genervte Menschen, die da saßen, sondern vier Menschen, die irgendwie zusammen Kekse aßen. Und es war direkt eine ganz andere Stimmung.
Glaubst du, dass es ein deutsches Phänomen ist, dass wir uns damit sehr, sehr schwer tun? Ich habe doch immer das Gefühl, dass gerade in südlichen Ländern Verbundenheit jetzt nicht so ein wahnsinniges Problem ist, dass da eine, auch in Familien, in Dorfgemeinschaften, dass da eine ganz andere Verbundenheit herrscht als bei uns. Weil ich glaube, wenn die erste Reaktion jetzt in Deutschland in der Bahn, wenn da jemand Kekse auf den Tisch stellt, ist so, was ist da drin in den Keksen?
Wer will mich hier umbringen?
Ja, wirklich. Das ist irgendwie. Ich habe mich da mal mit einem Zukunftsforscher hier drüber unterhalten, mit dem Sven Gaber Jansky. Ich glaube, das ist auch diese German-Angst, die uns irgendwie in der DNA hängt.
Das stimmt schon. Also ich erlebe Deutschland schon wirklich als ein unfreundlicheres Land als andere Länder. Ich finde, wenn man gerade so in andere Länder reist, ich habe jetzt so Neuseeland, haben wir letztes Jahr eine große Reise mit der Familie gemacht und das war so krass, wie die Leute freundlich mit einem umgegangen sind. Die haben einen einfach an der Bushaltestelle angesprochen und irgendwie Smalltalk gemacht und haben dann sich einfach wirklich dafür interessiert, wenn man so ist und dass man hier als Tourist ist, wie schön. Und auch in anderen, ein bisschen südlicheren Ländern, eine lange Reise mal durch Portugal gemacht, da erlebt man ganz anders diese Hilfsbereitschaft und ganz anders dieses Gemeinschaftsgefühl als hier in Deutschland. Ich glaube, in Deutschland ist es auch dann nochmal Unterschied, Großstadt oder eher auf dem Dorf. Also
auf jeden Fall.
Man mit den Eltern viel an der Ostsee, da sagt man sich schon auf der Straße guten Morgen und guckt ein bisschen aufeinander. Hier in Berlin, um Gottes Willen, das wäre ja total verpönt. Ich habe doch das Buch der Stadt Berlin gewidmet, weil ich die als sehr unfreundlich empfinde. Und ich glaube, das ist natürlich zum einen von unserer Sozialisierung. Also in Deutschland ist schon sehr stark diese Neidgesellschaft, Konkurrenzdruck, sehr stark individualistisch geprägte Kultur. Wir kümmern uns alle um uns selbst, dann ist es um alle genug gekümmert oder wie dieses schöne Sprichwort so schön heißt, dass wir einfach sehr viel auf uns selbst gucken und nicht so diesen Gemeinschaftsgedanken so stark in unserer Erziehung verankert haben, weil das einfach nicht so die deutsche Kultur ist.
Ich glaube aber trotzdem, dieses sich um sich selber kümmern, ich denke mir manchmal, würden wir uns wirklich mal um uns selber kümmern, wäre die Gesellschaft auch eine andere, aber es scheint doch eher immer dieses zu haben, also nicht zu sein, also wir kümmern uns nicht um uns selber, um irgendetwas zu sein, nämlich zufriedener, ausgeglichener, fürsorglicher, was auch immer, sondern um mehr zu haben. Und dadurch entsteht ja auch diese Getrenntheit. Es wird sehr philosophisch, ich weiß, aber.
Ja, nee, aber finde ich schön, ja, das stimmt. Also auch dieses Self, also auch diese Selbstfürsorge geht ja auch oft in die Richtung, damit ich dann besser performen kann im Job.
Genau.
Oder damit ich dann wieder mehr leisten kann und mehr erreichen kann. Ich finde, wir sind schon in Deutschland eine krasse Leistungsgesellschaft, wo auch das Thema Selbstfürsorge momentan wieder sofort so, na, monetarisiert ist falsch, aber wo es auch dann viel darum geht, irgendwie du misst die ganze Zeit deine Statistik auf deiner Uhr und guckst, wie du dich irgendwie selbst besser performen in deinen Schlaf kannst. Und
ist wieder Selbstoptimierung, das, ne? Es hat ja nichts
sehr
mit Selbstfürsorge zu tun.
Genau so ist es. Es hat sehr was stark Selbstoptimierendes und ich finde auch, dass wir teilweise, also die Selbstfürsorge fast mit Egoismus manchmal verwechseln. Also so dieses so, ich grenze mich jetzt ganz hart ab und ich mache jetzt wirklich nur noch, was ich will und scheiß auf die anderen. Das ist halt auch nicht der richtige Weg. Das macht uns auch nicht glücklich. Wir sind soziale Wesen. Wir brauchen die Gemeinschaft mit anderen und wir können sehr wohl selbstfürsorglich mit uns selbst umgehen und trotzdem respektvoll zu anderen sein. Und ich glaube, auch das fehlt mir auch manchmal so ein bisschen. Also, dass dieses Selbstfürsorge fast schon so ein bisschen in Selbstoptimierung, Egoismus überschwenkt. Und wir ein bisschen vergessen, dass da ja auch noch andere Menschen sind, um die wir uns kümmern dürfen.
Mhm. Mhm. Ja, also wir müssen so raus aus diesem Schwarz-Weiß-Denken. Ne? Also schön wäre ja der buddhistische Weg, der mittlere. Die Farbe Grau ist nicht zu unterschätzen von ihrer Farbe. Aber wir sind halt so, entweder opfere ich mich nur für alle auf, aber nee, jetzt, damit ist jetzt Schluss, jetzt sind mir alle anderen völlig egal, jetzt drehe ich mich nur noch um mich.
Ja, ich finde die Definition von Selbstmitgefühl da ganz schön, weil da muss ich kurz in meinem Gedächtnis graben, aber weil die eben diesen sehr buddhistischen Gedanken auch integriert, der sagt, ein Teil von Selbstmitgefühl ist, dass ich mein Leid und meine Fehlbarkeit als eine geteilte Erfahrung mit allen anderen Menschen sehe. Und das hat eben nicht so dieses Egozentrierte, sondern dieses Ich habe Schmerz, ich sehe aber auch den Schmerz in allen anderen und dadurch verbinde ich mich auch mit allen anderen und habe Mitgefühl mit mir selbst als ein Wesen von vielen, was Schmerz durchlebt. Mhm. Aber es ist eben nicht dieses Ich gegen die anderen, sondern es ist ich als ein Teil einer, ja, als Teil der Menschheit, die irgendwie alle diese Schwierigkeiten durchleben und kann mich dadurch dann eben auch wohlwollend mit anderen verbinden, wenn ich im Schmerz bin, aber eben auch dadurch wohlwollender mit anderen verbinden, wenn sie im Schmerz sind oder wenn sie unfreundlich zu mir sind, weil ich eben dann genauso diese schwierigen Phasen in anderen erkenne.
Es gibt ein schönes Zitat von Gandhi, das heißt, du und ich, wir sind eins, ich kann dir nicht wehtun, ohne mich zu verletzen.
Oh, schön. Oh, das kenne ich noch nicht, das passt ja auch hervorragend. Schön.
Ja, ich bin sicher, es war nicht das Erste, das du da geschrieben hast.
Mal gucken. Nee, ich glaube auch nicht. Es hat schon echt schön Spaß gemacht, muss ich sagen, das Buch zu schreiben. Gerade auch diese ganze wissenschaftliche Recherche. War toll.
Ich habe hier im Podcast öfter schon über deinen Kollegen Rutger Bregmann gesprochen. Im Grunde gut, ein Buch, das du auch erwähnst in deinem Buch. Und du hast es vorhin in einem kleinen Satz gesagt, niemand wird böse geboren. Denkst du auch, dass der Mensch im Grunde gut ist?
Auf jeden Fall. Ich habe auch das Buch kurz vorher gelesen und es hat mich sehr inspiriert, auch mein Buch zu schreiben. Rutger Bregmann schreibt ja wirklich ganz großartig, finde ich, diese großen Zusammenhänge, warum es wissenschaftlich eigentlich klar ist, dass der Mensch im Grunde gut geboren ist. Und ein bisschen war das sogar fast so Inspiration zu sagen, ich möchte diese Erkenntnis jetzt aufs 1:1 alltägliche Leben runterbrechen, was das bedeutet für uns im Umgang mit anderen. Und ich bin fest davon überzeugt, dass der Mensch im Grunde gut ist. Ich habe viele Studien auch im Rahmen der Recherche für mein Buch gelesen und alleine der Fakt, dass es uns so glücklich und gesund macht, wenn wir zu anderen freundlich sind, zeigt ja, dass die Natur uns für dieses Verhalten belohnen wollte. Also das zeigt, dass die Natur möchte, dass wir zu anderen freundlich sind, was ja schon mal dafür spricht, dass wir im Kern freundliche Wesen sind. Das ist wie mit anderen Sachen, die für unser Überleben gut sind, wie Sex haben oder was Gutes essen. Das macht uns ja auch glücklich und genauso diese Freundlichkeit, weil es für unser Überleben eben glücklich ist. Die Natur will uns damit belohnen und sagen, mach das häufiger. Und das ist ganz klar das, was man in der Forschung sieht, dass diese Belohnungszentren im Gehirn aktiviert werden. Und das spricht so stark dafür, dass wir als Menschen erstmal gut geboren sind und auch incentiviert werden und belohnt werden für freundliches Verhalten, weil es eben das ist, was uns als Spezies auch überleben lässt. Und die Welt und die Umstände macht uns unfreundlich. Dazu gibt es auch so viele gute Studien, die zeigen, Circle of Violence heißen diese Studien. Also es geht alles um dieses Thema Kreislauf der Gewalt. Menschen, die eben groß geworden sind und nie gelernt haben, wie ein freundlicher Umgang funktioniert, die nie gelernt haben, wie man liebevoll mit anderen umgeht, die nur Gewalt erfahren haben, die sind natürlich mit einer höheren Wahrscheinlichkeit, nicht alle, aber einfach statistisch gesehen mit einer höheren Wahrscheinlichkeit danach auch selbst unfreundlicher, auch selbst aggressiver. Fast alle Menschen, die im Gefängnis sitzen, haben irgendeine schlimme Vergangenheit. Das ist einfach statistisch so. Und genauso ist es auch bei Unfreundlichkeit. Wenn ich nie gelernt habe, wie ich mit Konflikten gut umgehe, wenn ich nie gelernt habe, mich freundlich zu behaupten, wenn ich ein riesen Schattenkind in mir trage, viele Glaubenssätze von ich bin es nicht wert, ich werde nur übergangen. Natürlich reagiere ich auf dieses Verhalten dann auch viel stärker, als wenn ich ein gesundes Selbstwertgefühl mitgenommen habe. Und ich glaube, mir hilft das sehr, unfreundliches Verhalten von anderen Menschen auch immer einordnen zu können und auch mein freundliches Wesen in Teilen auch als Privileg zu sehen, das mir gegeben wurde, was ich, natürlich ist es eine Entscheidung, ich habe mir das auch erarbeitet, ich entscheide mich dafür, jeden Tag freundlich zu sein, aber mir ist auch bewusst, dass nicht jeder Mensch die gleichen Startbedingungen im Leben hat. Und mir hilft das ganz doll, dieser Gedanke zu sagen, eigentlich ist jeder erstmal freundlich geboren und die Umwelt macht es manchen Menschen einfach schwieriger, freundlich zu bleiben.
Und wir dürfen Grenzen ziehen.
Ja, immer, sofort. Also das meine ich auch gar nicht mit diesem, wenn ich sage, wir dürfen mit unfreundlichen Menschen irgendwie da freundlich und empathisch und wohlwollend drauf gucken, damit will ich überhaupt nicht sagen und alles durchgehen lassen und nichts sagen. Überhaupt nicht. Beim Buch geht es auch ganz viel darum, wie wir freundlich Grenzen setzen, wie wir freundlich Konflikte austragen, wie wir eben uns selbst behaupten und dass das eine mit dem anderen total Hand in Hand geht. Ich glaube, wir können sehr wohl auch besser Grenzen setzen und auch frühzeitig. Ich glaube, wir sollten viel frühzeitiger im Leben Grenzen setzen und kommunizieren, wenn uns etwas stört.
Unbedingt, da gehe ich mit.
Weil dann können wir es auch freundlich tun.
Ja.
So.
Und bevor sich was Enormes im Innern aufbaut.
Komplett. Also dieses People-Pleasing, was ja auch total Thema ist unserer heutigen Zeit, wo man immer sagt, oh nee, ich mach mal wie du und ich lass alles mit mir machen. Und ja, klar, ich nehme noch die extra Arbeitsaufgabe und klar, ich helfe dir beim Umzug, obwohl ich eigentlich nicht möchte. Das hat nichts mit Freundlichkeit zu tun. Letztendlich schützen wir uns mit so einem Verhalten ja auch vor Ablehnung und wollen irgendwie in der Bindung sein und sind ein bisschen konfliktscheu. Viel freundlicher und transparenter ist es letztendlich, frühzeitig zu sagen, hey, pass auf, ich habe keine Energie, dir dieses Wochenende beim Umzug zu helfen, es tut mir leid. Oder zu sagen, hey, das fand ich von dir übrigens nicht so schön, wie du mit mir umgegangen bist. Ich wünsche mir da einen anderen Umgang. Und das viel frühzeitiger zu machen und klar und transparent auch unserem Gegenüber zu kommunizieren, was gerade in uns vorgeht, das ist freundlich. Das andere, dieses keine Grenzen setzen und zu einem Jahr und Abend sagen, sich alles gefallen lassen, das ist weder freundlich mir selbst gegenüber, noch meinem Gegenüber, was ich irgendwie ein bisschen im Dunkeln tappen lasse und die andere Person denkt dann alles fein, aber ist es gar nicht.
Ich hatte neulich eine Situation in meinem Leben, weil ich werde dieses Jahr 52 und ich übe das immer noch tatsächlich, weil ich finde es wirklich nicht leicht, aber wir können es üben und je mehr wir es üben und je mehr gute Erfahrungen wir machen oder auch überhaupt einfach Erfahrungen machen, ohne sie mal zu bewerten, umso leichter wird es. Hatte ich eine Situation mit einer Freundin, die etwas gemacht hat, was mich wirklich sehr irritiert hat und auch verletzt hat. Und vor 5 Jahren wäre ich in den Kontaktabbruch gegangen. Oh. Ich hätte mich einfach nicht mehr gemeldet. So. Mhm. Und dann habe ich beobachten können, wie das in mir arbeitet und wie es mich stresst. Und dann habe ich gedacht, ich will das nicht mehr. Ich will nicht einfach hier jemanden ghosten, weil ich nicht in der Lage bin zu kommunizieren. Und auch nicht freundlich zu kommunizieren. Und dann habe ich sie angerufen, dann ging sie nicht ans Telefon und dann hat sie erst 2 Tage später zurückgerufen und war dann so total sweet. Und dann merke ich richtig, wie mein Herz klopft und ich großen Stress im Körper habe und sage, ich muss das Telefonat jetzt mit einem Thema beginnen, was mir sehr auf der Seele liegt. So meinen ganzen Mut zusammen genommen und habe ihr das dann gesagt, was mich wirklich sehr verletzt hat. Und sie hat es sofort eingesehen und hat sich total entschuldigt. Am Ende war es ein Riesenmissverständnis. Von ihr war es nicht böse gemeint, von mir war es nicht böse gemeint und wir konnten es klären. Jetzt höre ich schon die empörten Aufschreie. Ja, aber es kann ja auch sein, dass sie total ausgeflippt wäre. Das stimmt.
Aber du hättest ihr wenigstens die Möglichkeit gegeben.
Ich habe die Möglichkeit gegeben und es sagt ja dann vielleicht auch was über die Qualität der Freundschaft aus.
100%.
So, und dann darf man von da an weitermachen und sich überlegen, wie man darauf reagieren möchte, wenn jemand wirklich sagt, es ist mir scheißegal, ob du dich verletzt gefühlt hast, du bist das Problem.
Gut, ja, dann kann man auch freundlich zu sich selbst dann entscheiden, die Beziehung zu verlassen. Aber ich glaube, diesen Schritt sollten wir vorher einmal gehen. Ich finde es total schön, dass du das teilst und super mutig von dir, dass du in dieses unangenehme Gespräch gegangen bist. Oh, das glaube ich dir. Da auch wieder, ich meine, wir sind Harmoniemenschen. Niemand mag gerne solche Gespräche führen. Also ich kenne kaum jemanden, der gerne so Streitgespräche führt. Ich hasse es auch wie die Pest. Ich bin auch leider viel zu harmoniebedürftig. Aber im Sinne der Freundlichkeit, die nicht immer warm und gemütlich ist, sage ich mir auch Transparenz. Und ich finde auch andersrum furchtbar die Vorstellung, dass ich irgendwem auf die Füße getreten bin oder jemanden so geärgert habe. Und ich weiß es nicht mal. Manchmal bekommen wir es dann nicht mit. Manchmal ist es ja wirklich ein Missverständnis. Und wie schön, dass du ihr das mitteilen konntest, weil dadurch geben wir ja auch der anderen Person die Möglichkeit, sich zu entschuldigen, sich zu erklären. Vielleicht gibt es Hintergründe, die wir nicht kennen. Und ich finde, wir dürfen viel häufiger genau das, diese schwierigen Gespräche in sie gehen und den Beziehungen nochmal eine Chance geben, als einfach sich aus der Beziehung zurückzuziehen.
Du hast gerade einen schönen Satz gesagt. Freundlichkeit ist nicht immer warm und gemütlich.
Leider nein, weil wer freundlich ist, der ist transparent mit seinem Gegenüber. Wer freundlich ist, setzt Grenzen und kommuniziert die auch und steht für sich auch ein. Und das bedeutet eben, dass wir auch mal in den Konflikt gehen müssen. Das bedeutet, dass wir sagen müssen, hey, du hast mich da verletzt. Das bedeutet, dass man auch im Unternehmenskontext als Führungskraft kritisches Feedback geben muss. Und all das macht keinen Spaß, ist nicht gemütlich. Aber gleichzeitig ist es das Richtige.
Authentizität ist mehr als nur ein Hashtag. Authentizität ist tatsächlich nicht gemütlich. Das darf man sich, also da an der Stelle finde ich, sind Freundlichkeit und Authentizität, Eckhart Tolle nennt das ein Nein von hoher Qualität.
Oh, schön. Eckhart Tolle, ich liebe ihn.
Ich liebe ihn auch wirklich mein Spiritual Animal.
Das ist bei mir auch so, ja. Ja, genau so ist es, finde ich. Also, und nur dann oder gerade dann können noch so schöne, authentische Beziehungen entstehen, wenn wir uns mit unseren vollen Wünschen und Bedürfnissen zeigen und wenn wir auch mal eine Verabredung absagen oder mal sagen, das möchte ich nicht oder mal sagen, hier, das fand ich übrigens nicht schön von dir. Und ich habe auch neulich von einer Freundin negatives Feedback bekommen, sage ich jetzt mal, zu einer Verhaltensweise von mir. Und das war natürlich auch für mich erstmal total unangenehm. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und gleichzeitig habe ich gedacht, krass, was für eine gute Freundin, dass sie mir das sagt, weil das ja auch gerade für sie furchtbar unangenehm sein muss. Und dass sie mir die Möglichkeit gibt, mich zu entschuldigen. Und danach gibt es mir ja auch in unserer Beziehung zueinander so eine Sicherheit, dass ich weiß, wenn was wäre, würde sie es mir sagen. Und ich glaube, das macht auch eine Beziehung authentisch eben, wie du sagst, und wahrhaftig. Und ich finde es ganz furchtbar manchmal mit Freundinnen, wo ich weiß, die sind ultra konfliktscheu. Da muss ich immer überlegen, so meldet die sich jetzt nicht, weil ich ja irgendwie auf die Füße getreten bin und das und gar nicht weiß, worum es geht. Aber sie würde es mir ja nie sagen. Aber das ist schwierig, finde ich.
Anstrengend auch tatsächlich.
Ja, so Grenzen einzuhalten, die man nicht kennt, weil die nicht kommuniziert werden.
Also ich werfe hier nicht mit Steinen im Glashaus, weil ich kenne das natürlich von mir auch. Und ich kann euch sagen, mit zunehmendem Alter wird es leichter, vorausgesetzt es ist ein Bewusstsein da, zum Beispiel durch so eine wunderbare Arbeit, wie du sie machst, liebe Nora. Aber du hast völlig recht, es birgt so viele Chancen und alles andere macht Türen zu. Ich habe neulich einen Post gemacht auf Instagram, weil das finde ich auch so ein Phänomen in romantischen Beziehungen oder in Partnerschaftsbeziehungen, dass beide häufig oder auch nur einer nicht in der Lage ist, Bedürfnisse zu kommunizieren und dann jahrelang runterschluckt. Und zum Beispiel, und jetzt sind wir bei der falschen Freundlichkeit, immer lächelt und darunter aber verblutet, weil ihr sollt natürlich nicht gute Miene zu bösem Spiel machen. Wenn ihr euch scheiße fühlt, dann sollt ihr natürlich nicht die ganze Zeit mit einem falschen Lächeln durch die Welt laufen. Aber das hat auch nichts mit Freundlichkeit zu tun, denn man kann sich scheiße fühlen und freundlich sein.
Genau so ist
und
es.
Dass dann halt Bedürfnisse in Beziehungen nicht kommuniziert werden und dann plötzlich von heute auf morgen steigt der andere oder der eine aus und sucht sich halt jemand anders, hat aber vorher jahrelang geschwiegen und dann steht der Mensch da und denkt sich so, was habe ich denn hier nicht mitbekommen? Ja, alles. Du hast nichts mitbekommen, weil der andere nichts gesagt hat.
Nicht sonderlich fair dem Gegenüber.
Und auch nicht sehr freundlich.
Nee, überhaupt nicht. Und ich finde, das wird immer wieder missverstanden und verwechselt, dieses ich sag lieber nichts und das ist dann freundlich. Wenn man aber darüber nachdenkt, ist das super intransparent dem Gegenüber und unfair.
Ja.
Und führt zu so vielen zwischenmenschlichen Problemen, weil genauso wie du sagst, entweder man zieht sich dann einfach irgendwie aus der Beziehung zurück, dann wird plötzlich die Trennung announced und vorher fiel kein böses Wort und man ist so, hä, was? Ach so. Oder man explodiert halt irgendwann, ne? Weil sich das so hochgebauscht hat und dann kann man es irgendwann auch nicht mehr freundlich sagen, weil man schon so viel Wut von dieser aufgestauten Wut der letzten Monate in sich trägt und dann knallt man plötzlich alles seinem Partner von Latz und der denkt sich, was? Ja. Und ich hätte schon vor Monaten anfangen können, keine Ahnung, die Türen besser zuzumachen oder was auch immer. Es ist viel freundlicher, wenn wir transparent frühzeitig unsere Bedürfnisse kommunizieren.
Gibt so einen ganz netten Gag aus den 90ern, ein Ehepaar beim Frühstückstisch und er sagt zu ihr, oder sie sagt zu ihm, gibst du mir mal die Butter rüber, Schatz? Und er sagt, du hast mein Leben versaut.
Schön.
Der eine Tropfen, der das fast zum Überlaufen bringt. Liebe Nora, lass uns doch Richtung Ende nochmal sprechen, weil das finde ich so eine schöne, ressourcige Inspiration noch. Es waren ja jetzt ganz viele, ganz kleine, zauberhafte Inspirationen in unserem Gespräch. Das, und ich glaube, ihr gebt mir recht, sehr viel mehr Tiefgang hatte und hat, als man vielleicht glauben mag bei dem Begriff Freundlichkeit. Und viel mehr finden wir in deinem Buch. Aber ich würde so gerne noch über die Random Acts of Kindness mit dir sprechen, weil das ist auch etwas, wo wir auch jetzt sofort auf der Stelle den Fokus in unserem Leben drauf legen können. Was sind sie denn, die Random Acts of Kindness?
Ja, das sind einfach kleine, zufällige, freundliche Handlungen oder Gesten, die wir machen. Das sind eben so diese kleinen Sachen, um plötzlich mal jemandem anderen eine Freude zu machen. Eine schöne Dankeskarte aus dem Nichts zu schreiben oder Kaffee mitzubringen im Büro morgens oder die Nachbarin lieb zu grüßen. Oder ja, irgendwie irgendwas Schönes mitbringen. Neulich habe ich mal der sehr netten Dame, meine Nachbarin im Erdgeschoss, die so oft Pakete für mich anbringt.
Ist der Fluch des Erdgeschosses, leider.
Das ist wirklich der Fluch des Erdgeschosses und es tut mir hiermit auch, falls sie das hören sollte, wirklich sehr leid. Ich bin keine große Online-Shopperin, muss ich sagen, wirklich gar nicht. Aber ab und zu kommen dann doch Pakete von Leuten jetzt auch im Buch und dann muss sie die immer annehmen. Also habe ich ihr meinen Blumenstrauß mitgebracht. Die hat sich so krass gefreut. Und das war für mich irgendwie, das war eine Kleinigkeit. Und gleichzeitig habe ich mich morgens schon gefreut, weil ich wusste, ich kann ihr damit nachher eine Freude machen. Und so funktioniert es ja ganz oft. Und diese kleinen, freundlichen Gesten, mal jemandem Post-it hinterlassen mit irgendwie einem schönen Dankeschön oder was auch immer, die führen zu ganz viel mehr Lebenszufriedenheit, zeigen Studien und sind so einfach. Und ich nehme mir die immer schon wirklich richtig vor für die Woche.
Die ist schön. Und wer aufmerksam zugehört hat, der hat Nora nicht über was Digitales sprechen hören. Also nicht eine WhatsApp schreiben.
Ja, also kann man notfalls auch, aber ist schon nicht ganz das Gleiche.
Wisst ihr, was ich habe? Das habe ich von Verena König als Inspiration bekommen. Die hatte das nämlich, oder die hat das bei sich zu Hause und ich habe das seitdem auch. Ich habe einen Geschenkeschrank.
Oh, schön.
Ja, und das, ja. Das teile ich so gerne jetzt. Das passt gut zur Folge. Ich habe einen Geschenkeschrank und das heißt, immer wenn ich irgendwo unterwegs bin, im Ausland oder auch es ist völlig egal wo, und ich sehe so kleine Sachen zwischen 5 und 15 Euro oder 20 Euro auch mal. Ja. Und die gefallen mir, dann nehme ich das mit und sammle das in meinem Geschenkeschrank. Und jedes Mal, wenn ich irgendwie eine Berührung oder eine Begegnung habe mit irgendeinem Menschen oder ich bin auf einem Geburtstag oder was auch immer, dann schaue ich in meinen Geschenkeschrank und frage mich, worüber könnte sich dieser Mensch wohl freuen? Und ich finde immer das Passende, obwohl ich, wenn ich das kaufe, nie weiß, wer es bekommt.
Das ist so schön, finde ich. Das ist so schön. Und ich finde, es ist so lustig, weil wir hatten zu Hause früher immer auch einen Geschenkeschrank.
Ah, echt?
Wirklich. Und ich habe das neulich gerade erst gehabt, dass ich was gekauft habe und mein Freund meinte immer, für wen? Und ich meinte immer, für den Geschenkeschrank. Wenn ich zu Hause jetzt auch bei uns einen etabliert habe, es hilft ja auch manchmal, wenn man kein Geschenk hat für jemanden und dann doch, und das ist immer schön. Und das ist lustig, weil ich bin so aufgewachsen mit dem Gedanken, jeder hat einen Geschenkeschrank, weil das bei uns zu Hause so gemacht wurde. Das finde ich schön, dass du jetzt diese Geschichte erzählst. Und das finde ich eine tolle Sache, weil man immer irgendwie so eine kleine Geste dann vielleicht hat und man freut sich schon, wenn man es kauft, weil man weiß, auch irgendwann werde ich die mal jemandem schenken können, der sich dann darüber freut, und das ist schön.
Und es hat noch einen positiven Nebeneffekt. Man hat nämlich nie so einen Stress, weil man immer weiß, ich finde was in meinem Geschenkeschrank, wenn ich spontan eingeladen bin. Und auch daraus mache ich kein Geheimnis, ich verschenke auch oft Dinge weiter. Also wenn mir jemand etwas schenkt und ich finde, das ist total schön, aber ich brauche es jetzt nicht oder vielleicht habe ich das Buch schon, kommt alles in den Geschenkeschrank und es wird seinen Weg zu dem Menschen finden, der sich wirklich drüber freut.
Schön. Richtig schön. Mein Buch eignet sich übrigens auch, finde ich, hervorragend, find ich auch, im Geschenkeschrank, weil das so ein schönes Mitbringsel ist, radikale Freundlichkeit.
Ja, ist sehr schön. Und radikale Freundlichkeit, ihr Lieben, beginnt natürlich auch bei sich selbst. Also das heißt, indem wir lernen, zu uns selber auch freundlicher zu sein, mit diesem ganzen negativen Scheiß, den wir so in unserem Gehirn haben, von morgens bis abends, das meiste davon ja leider unbewusst. Auch da darf man sich dann aus dem Geschenkeschrank mal ein Geschenk für sich selber nehmen, finde ich.
Ja, auf jeden Fall. Richtig schön.
Liebe Nora, es war mir ein großes Vergnügen, mich mit dir über dieses schöne Thema zu unterhalten. Es war jetzt tatsächlich noch mal tiefer, als ich dachte.
Ja, gleichfalls. War richtig ein schönes Gespräch für mich auch. Vielen Dank.
Radikale Freundlichkeit, jetzt bereits auf der Spiegel-Bestsellerliste zurecht. Alle Links zu Nora findet ihr wie immer in den Shownotes. Und ich wünsche dir einen freundlichen Tag und mögen dir viele freundliche Menschen begegnen.
Gleichfalls.
Und wie immer danke ich euch, ihr Lieben, zum Schluss, dass ihr diesen Podcast hört und dass ihr diesen Podcast in die Welt schickt. Und noch eine ganz kleine Bitte zum Schluss. Wenn ihr Get Happy regelmäßig hört und es noch nicht getan habt, dann lasst mir doch bitte bei Apple oder auch bei Spotify oder auf der Plattform eures Vertrauens ein Abo da. Denn dann helft ihr, diesen Podcast noch mehr in die Sichtbarkeit zu bringen. Also ganz egal, ob ihr mich über YouTube hört, über Spotify, über Apple, lasst kurz ein Abo da, der Algorithmus sorgt dann dafür, dass mehr Menschen von diesem Podcast erfahren. Und für euch ist es ein kleiner Klick und für mich und für uns, für mein Team, ist es einfach eine Riesenunterstützung und sehr, sehr wertvoll. Nächsten Freitag geht es weiter. Dann freue ich mich auf die deutsche Fernsehmoderatorin Peggy Patschke. Sie hat einen sehr berührenden Roman geschrieben, der auf wahren Begebenheiten ihrer Familiengeschichte beruht. Peggy und ich sprechen über die schwere Last, die wir teilweise von unseren Ahnen mitbekommen haben, und darüber, wie wir uns davon befreien können, in kleinen, liebevollen und freundlichen Schritten. Also, bis nächste Woche, bleibt bis dahin wie immer zuversichtlich, bleibt gesund und stets neugierig. Tschüss.
Get happy. Bewusster leben, zufriedener sein. Von und mit Kati Kleff.